Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Wem fällt etwas auf? Neue Kanzler! Und ich denke, ich würde mich genau entsprechend ein bisschen anlegen heute. So ein bisschen alles grau in grau, wie der November sozusagen. Genau. In der Odyssee vom Homer, dort gewährt der Odysseus Gewässer von den Sirenen. Der Sirenen. Das sind so Fabelwesen, wo die Seefahrer, die durch die Gewässer durchgegangen sind, versucht haben anzulocken. An ihren Klippen von ihren Inseln, um sie dort zu töten. Der Odysseus hat seiner Mannschaft Wachsitoren hineingestopft, damit sie die Gesänge, die verlockenden Gesänge, die betörenden Gesänge nicht hören. Und er hat der Einzige sein, der auf das hört. Aber er hat seiner Widerstandskraft auch nicht ganz vertraut und darum hat er sich am Masten binden lassen und hat seiner Mannschaft gesagt, sie sollen keinen von seinen Befehlen kochen. Weil er sich selber nicht getraut hat. Und tatsächlich, wo dann die Schmeicheleien und die Komplimente und alles gekommen ist, hat er nichts anderes wollen, als zu diesen Sirenen zu gehen. Aber weil er vorgesorgt hat, hat er sein Leben können retten und das Leben von der ganzen Mannschaft, von seiner Mannschaft. So verlockende Stimmen gibt es auch heute noch. Jesus redet von denen in der Bergpredigt. Und zwar Matthäus 7, Vers 15 bis 18. Dort steht, nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Falsche Propheten. 1. Johannes 4, Vers 1 steht, es gibt zahllose falsche Propheten. Offensichtlich ist das ein Thema früher noch gewesen, auch heute noch. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Also wie die Sirenen, sie wollen eigentlich anlocken, um zu töten. Ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt, an Dornbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln keine Feigen. Zu jeder Zeit sind Menschen auftreten, die im Namen von Jesus, im Namen von dem Gott, geredet haben. Sie können eine enorme Faszination auslösen. Genau im christlichen Markt, da ist ein riesiger Markt an Menschen, die sich irgendeinen YouTube-Kanal oder etwas bewirtschaftet, um die Erkenntnis zum Besten zu geben. Die Frage ist, wie wissen wir, ob bei jemandem, den wir zulassen, bei einem so einem Prophet, ob der nach der Musik vom Himmel redet oder ob fremde Rhythmen trommelt werden? Wie schützen wir uns da davor, vor falschen am falschen Propheten auf den Leim zu gehen? Das ist die Frage vom heutigen Morgen. Spannende Frage. Wir kommen wahrscheinlich nicht gerade so auf das Predigtthema, wenn wir nicht in der Bergpredigt wären und so zu diesen Themen geleitet würden. Mein erster Gedanke ist Vorsicht. Vorsicht. In unseren Gewässern gibt es Sirenen, die uns an falsche Orte lotsen wollen. Jesus redet von Wölfen, die als harmlose Schaf auftreten. Unser Sprichwort, das wir haben, der Wolf im Schafsbild, hat den Ursprung in dieser Geschichte. Oder in dieser Rede, in dieser Predigt von Jesus. Und das Problem von einem so einem Schaf, von einem Wolf im Schafpelz ist ja gerade, dass er sich mit einem Schafkleider tarnt, damit man ihn nicht erkennt. Machen wir uns nichts vor, wir haben nicht den Eindruck, es ist leicht, zum falschen Propheten, zum Wolf im Schafskleid zu enttarnen. In der Antike haben die Hirten, die die vielen Schafe gehütet haben, haben oft Schafskleider angehen, dass sie warm hatten in der Kälte der Nacht. Und jetzt kommen die Wölfe und die kommen auch in Schafskleider und die Schäfli haben dann nicht mehr so richtig gewusst, wem das jetzt folgen sollen. Wie sollen wir mit dem umgehen? Sollen wir wie die Mannschaft vom Odysseus wach die Tore stopfen? Wir können reissen die Wölfe und falsche Propheten, die sich in Schafskleider tarnen, die fromm und vernünftig reden, die freundlich und hilfsbereit tun, wie können wir die erkennen? Ich glaube, es war vor einer Woche, wo im Fenster zum Sonntag so das Thema war, Aussteiger aus einer Sekte. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand gesehen hat, von einer Sekte in der Ostschweiz und so weiter. Es ist mir darum ein bisschen näher gegangen, weil ich zwei Brüder hatte, oder ich habe zwei Brüder immer noch, aber sie sind dort dabei gewesen. Und ich habe viele so Reden gehört auch von dieser Person. Und das ist so viel Gutes, kommt da rüber, oder? Das ist nicht einfach, dass man gerade keine Ahnung hört und ist gerade völlig klar, das ist falsch. Es ist gar nicht so einfach. Jesus gibt uns ein Beurteilungskriterium, gibt er uns. Und zwar, das heisst, wir werden falsche Propheten an den Früchten erkennen. An ihren Früchten. Nicht grosse Reden im Namen von Gott begründet ihre Autorität, sondern ihren Lebenswandel, steht da. Darum geht es darum, zum genau anzuhören und auf ihr Tun zu achten. Sind das authentische, ehrliche, aufrichtige Menschen? Entspricht die Wahrheit, die sie verkündigen, der Wahrheit, die Jesus Christus heisst und der Wahrheit, die uns in der Bibel beschrieben worden ist? Sind das Menschen, die Wasser predigen und Wein trinken, die A sagen und B tun? Wir sind ja sehr sensibilisiert auch darauf, auf die Übereinstimmung von Wort und Tun, gerade auch bei Menschen aus dem öffentlichen Raum. Wir schauen zum Beispiel, wie viele Autos der grüne Verkehrspolitiker in seiner Garage stehen hat. Oder was für ein Einkommen, das vielleicht der Ehemann von der Finanzpolitikerin hat, wo gerade möchte Steuererleichterungen für die Vermögenden durchbringen. Der gute Hirte, so steht in der Bibel, lässt sein Leben für die Schafe. Der Wolf im Schafspelz, der möchte das Leben nehmen. Das ist ein grosser Unterschied, Leben geben oder Leben nehmen. Überall, wo Leben versprochen wird, aber eigentlich ein eigener Gewinn im Vordergrund steht, dort schmeckt es nach Wolf im Schafpelz. Der Punkt ist der, um falsche Propheten an ihren Früchten können zu erkennen, wenn wir die Menschen kennen. Wir können nicht Menschen, Propheten, Redner an Früchten erkennen, wenn wir sie nicht kennen. Und viele von uns hören ganz viel YouTube-Predigten und so weiter und Prophezeiungen und was auch immer dort vorkommt in dem ganzen Markt und haben keine Ahnung, was die Menschen für einen Charakter haben, was die für ein Leben führen, was das für Menschen sind, keine Ahnung. 2007 hat uns der Regionalleiter dort mal noch der Rudi Glanzmann als Pastor da eingesetzt. In der Turnhalle Zeglischwil ist das gewesen. Und hat hier ein Bild gebraucht und hat hier gesagt, dass wir Pastoren oder Pfarrer und so, dass wir im Schaufenster sind, von ganz vielen Leuten. Man sieht uns, man kennt unsere Kinder, man sieht unsere Ehe, man sieht, wie wir mit Menschen umgehen, man sieht, wie wir mit Kritik und Lob umgehen. All das findet im Schaufenster statt, hat er gemeint. Ein Pastor, so ein lokaler Gemeindepastor, so ein kleiner, normaler, lokaler Gemeindepastor, der muss auch verantworten, was er sagt. Der muss in 2 Jahren verantworten, was er vor einem Jahr gesagt hat. Es gibt im Moment YouTube-Videos, die umeinander geschickt werden, wo so fromme Redner sagen, dass in 2 Jahren das Massensterben losgeht. Ich möchte mal sehen, ob so einer, der in 3 Jahren ansteht und sagt, es tut mir mega leid, ich habe mich getäuscht. Könnt ihr mir vergeben? Da kümmert dann niemand mehr. Es stimmt natürlich, dass der lokale Pastor nicht der beste Rhetoriker ist. Aber dafür kann man anfassen. Man sieht dann, man kann mit dem reden oder mit denen reden. Und darum möchte ich heute Morgen, das ist ganz komisch, gell? Ich finde mich ganz komisch heute Morgen, aber ein Plädoyer abgeben, um einem Gemeindepastor mehr Autorität zu geben. Als den Redner, die ihr nicht kennt. Das ist mein Plädoyer von heute Morgen. Auch wenn es natürlich stimmt, dass auch der Gemeindepastor, auch der Cedric auch und ich auch, nicht gefeit sind und auch der Bernhard Hohl und der Daniel Bieri, der sonst noch predigt, nicht gefeit sind davon, dass man manchmal die eigenen näher sucht. Dass nicht alles gut ist, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Die Metamorphose ist noch nicht vollendet für uns, auch noch nicht leider. Aber ich möchte auch noch vor einem Missverständnis warnen. Oder dass man uns hütet vor einem Missverständnis und dass man Glaubensfrüchte mit Erfolg verwechselt. Glaubensfrüchte ist nicht Erfolg, das ist nicht das Gleiche. Nicht der äußere Erfolg, nicht wie viele Menschen das Fan sind, nicht Spendengelder, auch nicht Heilungswunder machen es aus. Es kann durchaus sein, dass in solchen Kategorien falsche Propheten die echten Christen in Schatten stellen. Es kommt auf den eigenen darauf an, ob ein Mensch wahrhaftig ist und liebevolle Wort und Tat und dass seine Handlungen und Haltungen immer mehr denen von der Bergpredigt entsprechen. Der Odysseus hat gewusst, ich kann mir selber nicht ganz trauen und hat sich darum am Mast binden lassen. Dadurch, dass er sich am Mast binden lassen hat, hat er sein Leben gerettet und das von vielen anderen Menschen. Prävention. Und ich plädiere auch hier für Prävention. Wenn du neue Filme schaust oder irgendwo gerade zu den aktuellen Themen und so weiter, vielleicht ein Film überkommst, könnte so eine Prävention sein, dass du vielleicht mal deine Meinung von jemand anderem noch einholst, bevor du die Person verehrst oder den Link weiterschickst. Es tummelt sich in unserem Umfeld, in dem Netz, im Internet extrem viel komische Sachen umeinander. Und ich bin manchmal erstaunt, was an unseren Kreisen gelesen und geschaut wird und der Eindruck hat, das ist jetzt die neueste Wahrheit. Aber ich könnte fast wetten darum, dass wenn noch niemand von uns geht zu einem so einem Pastor in seine Gemeinde, weil die Gemeinde nämlich mit den Haltungen, wo mit der Hermeneutik, mit der Bibelauslegung, die Personen teilweise haben, niemand möchte in eine Gemeinde von einer so einer Person. Aber man hört es, weil es gerade Wasser ist auf die eigene Mühle und verschickt es noch weiter. Genau. Mein Plädoyer, gebt eurem Gemeindepastor, euren Gemeindepastoren ein bisschen mehr Autorität, glaubt, auch wenn sie ein bisschen langweilig sind und nicht die grossen Starren sind von der Szene. Aber ihr könnt sie anfassen, ich kann mit ihnen reden. Das ist der grosse Vorteil. Und nur dann kannst du Glaubensfrüchte, nur dann kannst du auch solche Sachen beobachten. Menschen mit Charakter, sagt Jesus in dem Text, die haben ein gesundes Auge entwickelt und können falsche Propheten beurteilen. Sie lassen sich auch nicht aus dem Rhythmus bringen, ihrer Metamorphose, dass wir nicht mehr daraus kommen und sagen, der hat da gesagt und so weiter, sondern dass man wie irgendwo das auch prüfen kann, an der Wahrheit von der Bibel und dementsprechend auch Schritt machen vorwärts. Also, das ist mein erster Gedanke zu der Vorsicht und jetzt geht es weiter zu der Einsicht, Einsicht. Jetzt müssen wir den Blick auf uns selber richten. Und uns muss selber kritisch prüfen, gibt es denn in meinem Leben solche Glaubensfrüchte? Sind unsere Früchte so beschaffen, dass wir sagen können, wir sind ein guter Baum? Gerade so, wie es der himmlische Vater gern möchte. Weil Jesus redet nämlich da nicht nur von den falschen Propheten, sondern die Aussagen verallgemeinern. Ich lese weiter. Und zwar steht ganz allgemein da, ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Man erkennt sie an ihren Früchten. Jeder von uns wird an den Früchten erkannt. Und da kommt natürlich die drängende Frage auf, wo Juliana, auch Bea und Urs Braun gestellt haben, wie ist denn mit unsere Metamorphose bestellt? Metamorphose ist ein anderer Ausdruck von Frucht bringen. Frucht tragen. Von Gott so verändert werden, dass unser Leben Frucht bringen kann. werden unsere Tugenden und unseren Charakter wird er immer ähnlicher von dem von Jesus? Menschen, die sich von Gott verwandeln lassen, sind die beste Werbung für die gute Nachricht von Gott. Menschen, die sich nicht verändern lassen, die sind nicht neutral, sondern immunisiert gegen den christlichen Glauben. Und in dem Text steht sogar noch, dass solche Bäume umgehauen werden und ins Feuer geworfen. Das ist eine sehr krasse Aussage, die da steht. Also ist durchwegs ein ernsthaftes Thema. Aber auch da wieder möchte ich vor einem Missverständnis warnen. Es wäre falsch, wenn du resigniert sagen würdest und sagen, ich bin und bleibe ein schlechter Baum. Weil meine Früchte schlecht sind. Ich sehe immer wieder Verfehlungen, ich sehe immer wieder Falsches. Du musst wegen dem nicht zweifeln und meinen, dass Gottes Gnade an dir vergeblich war. Weil Früchte brauchen Zeit, bis sie reif sind. Der beste Baum sind Früchte zunächst bitter, klein, grün. Auch wenn es grundsätzlich gute Früchte sind und ein guter Baum ist. Auf unserem elterlichen Bauernhof haben wir sehr viele Tonnenweise, Äpfel, Tafelobst abgelesen, gepflückt und Fallobst aufgelesen. Das war einmal unser Spiel als Kind. Wir haben die ganze Ferien haben wir Abend gehabt, dass wir die besten Äpfel aufgelesen haben. Bohnenöpfel, Weinöpfel oder die besten Moschgen überhaupt. Das wissen die ja gar nicht, aber das ist so. Dass immer wieder faule Äpfel dazwischen gehabt und das ist immer so ein besonderer Fall. Sie sind schnell aufgestanden vom Äpfel auflesen, hat er einen Baum angeknallt, einen Baumstamm angeknallt und hat auf alle Seiten gespritzt. Das ist das Spiel, das man gemacht hat, also wir Kinder miteinander und so. Hätten aber nie die Idee gehabt, nur weil jetzt da ein fauler Äpfel ist, dass das ein schlechter Baum ist. Überhaupt nicht. Hat extrem viel Frucht gebracht, aber es hat immer wieder auch schlechte Früchte dazwischen gehabt. Dann sollten wir nicht uns deprimieren von den schlechten Früchten, die wir bei uns vielleicht manchmal sehen, sondern das soll uns motivieren, noch ein bisschen mehr in die Abhängigkeit von Jesus zu gehen. Weil der grosse Bußprediger, der Johannes, der Täufer, hat nämlich gesagt, Lukas 3, Vers 8, seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Er nennt die Früchte rechtschaffene Früchte der Buße. Buße bedeutet Hinwendung zu Gott. Hingabe zu Gott. Wer sich immer wieder für die Umkehr entscheidet, wer immer wieder zu Gott geht, bei dem werden die Früchte reifen und immer reifer werden. Nach der Vorsicht und der Einsicht komme ich noch zu der Zuversicht. Nämlich, unsere Zuversicht ist das Vertrauen, dass Gott uns mit seinen Forderungen nicht alleine lässt. Buß, ich habe es vorher schon gesagt, bedeutet eben ja gerade nicht, dass wir uns noch ein bisschen mehr zusammenreissen müssen. Es bedeutet nicht, dass wir uns noch ein bisschen mehr bemühen müssen, noch ein bisschen mehr Selbstdisziplin aufbringen müssen, sondern Buß heisst, sich zu Jesus hinwenden. Weil wir können mit dem Paulus ein Lied singen, er sagt im Römer 7, Vers 19, wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Irgendwie schaffen wir es einfach nicht, oder? Es kommt immer wieder da raus, wo wir eigentlich gar nicht möchten. Aber Buß bedeutet, uns immer wieder neu auf Jesus Christus ausrichten, ihm zu vertrauen, dass er den Hebel in der Hand hat, um unser Wesen zu verwandeln. Das ist unsere Zuversicht. Nicht wir müssen uns noch ein bisschen mehr anstrengen, sondern wir dürfen uns immer wieder Jesus zuwenden. Buß bedeutet, ich laufe in der Richtung und Buß heisst, ich tue mich wieder am Kreuz zuwenden, wieder Jesus zuwenden. Und dann kommen wieder die Kräfte vom Alltag, die uns wieder ein bisschen davon ablenken lassen und so weiter. Und dann tun wir wieder Buß, Früchte der Buße und dann tun wir wieder uns Jesus zuwenden. Und so passiert es, dass immer mehr auch gute Früchte dürfen entstehen in unserem Leben. Römer 12, Vers 2 ist unser Jahresvers. Ich möchte ihn wieder mal lesen. Und zwar steht da, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. So zu meiner letzten Predigt, breiter Weg, schmaler Weg. Aber wenn der schmale Weg mitten auf dem breiten Weg verläuft, dürfen wir uns nicht anpassen. Ein breiter Weg. Also nicht anpassen im Weltlauf, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, passiv, imperativ, durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Jetzt kommt ganz ein wichtiger Satz. Früchte können nur besser werden, wenn der Baum besser wird. Unsere Tendenz ist oft, dass wir aber die Früchte manipulieren möchten. Es geht nicht. Der Baum muss besser werden und das können wir nicht selber tun. Der Baum muss besser werden. Und darum sollte unsere wichtigste und grundlegende Bitte sein, dass Gott uns immer wieder gnädig ist und das Wunder von der Verwandlung, von der Metamorphose an uns vollbringen tut. Dass aus schlechten Bäumen gute Bäume werden. Die berechtigte Zuversicht, dass durch die Metamorphose gute Bäume entstehen, bedingt aber auch, dass wir wollen. Der Imperativ, oder das Passiv, es passiert an uns, Gott wirkt es bei uns, aber der Imperativ bedeutet, wir müssen wollen, dass das an uns geschieht. Wir sind jetzt bald ein Jahr zu dem Thema Metamorphose miteinander unterwegs. Und meine Frage ist natürlich, was ist daraus geworden? Die Frage, die du angestellt hast, hast du mir ein bisschen vorweggenommen. Was ist daraus geworden? Wo haben wir Fortschritt gemacht im ganzen Leben? Und ich habe es spannend gefunden, dass der Urs nicht nur über das Jahr geredet hat, sondern seit der Christ ist, was sich verändert hat. Manchmal muss man auch ein bisschen grössere Zeiträume anschauen, dass man vielleicht etwas sieht. Aber wieder ein Missverständnis, das ich möchte aufklären möchte. Glaubensfrüchte muss man nicht immer deutlich erkennen können. Glaubensfrüchte muss man nicht immer deutlich erkennen können. Es steht da, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, also die anderen. An ihren Früchten werdet ihr sie. Es steht nicht, an euren Früchten werdet ihr euch selbst erkennen. Also die anderen werden erkennen. Wir müssen erkennen, ob zum Beispiel eben falsche Propheten oder so weiter, ob da Früchte da sind oder nicht. Nicht selber. Später wird Jesus noch das Gleichnis erzählen vom Weltgericht und dort redet er genau über das. Matthäus 25, Vers 37 bis 39. Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Sie haben viel Gutes zu tun. Glaubensfrüchte haben keine Ahnung, dass das gemacht haben. Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Keine Ahnung. Selber nicht gemerkt. Selber Glaubensfrüchte nicht erkannt. Und dann erst wird der Weltenrichter, so steht es in dem Gleichnis, die Augen öffnen für Glaubensfrüchte im Leben von diesen Menschen. Ich möchte ganz fest ermutigen, die Zuversicht zu haben. Wenn du selber sagst, ja, ich weiß gar nicht, was da ja passiert ist, bleib dran. Vielleicht erkennen jetzt deine anderen, dein Umfeld erkennen, dass sich etwas verändert. Vielleicht brauchst du einen längeren Zeitraum, wie der Urs, 38 Jahre. Ja, ist schon ein bisschen schnell. Also, bei dir ist schon viel anders auch noch passiert. 38 Jahre ist schon zu lang. Ja, 38 Jahre muss sehr, sehr viel passieren. Darf, nicht es muss. Es darf sehr viel passieren, wenn wir immer wieder den Weg gehen und uns immer wieder dem Jesus zuwenden tun. Lasst euch herausfordern. Lasst es an euch geschehen. Ich möchte euch zum Schluss. Es ist gestanden in dem Text, aus Dornen und Disteln werden keine Früchte wachsen. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Jesus selber hat nämlich Dornenkrone angekommen, als er am Kreuz war. Jesus am Kreuz, wie im Spiegelbild sieht man sich von hinten so in die neue Welt hinein. Und aus den Dornen und Disteln wachsen tatsächlich neues Leben. Früchte entstehen aus Dornen und Disteln. Der Kreuz ist der Wendepunkt im Weltgeschehen. Am Kreuz geschieht aus Tod Leben. Am Kreuz kann aus schlechten Bäumen, dank dem Kreuz, kann aus schlechten Bäumen gute Bäume werden. Es ist ein Wunder vom neuen Leben. Es ist ein Wunder von dieser Kraft, von dieser Auferstehungskraft, die am Kreuz zum Ausdruck kommt oder später im Grab. Die Verwandlung von unserem Wesen, die Metamorphose, die wir uns dann auch sehen, das ist ein übernatürliches Wunder. Das sind Zeichen von der neuen Welt, die jetzt noch nicht vollendet ist, aber die später wird vollendet sein. Eine Metamorphose ist Zeichen von der neuen Welt. Von der neuen Welt Gottes, die ich am Schaffen ist. Und der Ursprung ist am Kreuz. Und darum geht es darum, dem Jesus immer wieder vertrauen, an das Kreuz kommen, sein Leben hingeben, dem Jesus hingeben. auf den Jesus schauen, mit dem Jesus durchs Leben gehen und vertrauen, dass er Früchte wachsen lässt. Selbst wenn wir manchmal glauben, dieser Baum ist längst abgestorben. Am Kreuz kann ein neues Leben entstehen. Niemand muss heute heimgehen und denken, bei mir funktioniert es nicht. Am Kreuz kann ein neues Leben entstehen. Wir sehen es an dem Bild, sinnbildlich. Es ist ein Wunder, aber es kann passieren. Metamorphose ist ein Ausdruck von der neuen Welt und darum haben wir auch auf unserem Bild von der Metamorphose vom Jahresbild ist das Kreuz so zentral. Weil wir glauben, dass die Kraft vom Kreuz ausgeht. Dort, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Neues Leben kann entstehen, die neue Welt ist am Aufbrechen, am Anbrechen. Es ist noch nicht zu Ende und darum sind wir manchmal auch frustriert und deprimiert, weil wir denken, es passiert so wenig. Aber es geht weiter, wir dürfen Jesus festhalten. Danke dir von ganzem Herzen dafür, Jesus. Danke, Herr, dass du uns die Zuversicht und die Hoffnung gibst in unser Leben hinein. Und ich sehe so im eigenen Leben, wie schwierig das manchmal ist. Wie frustrierend vielleicht manchmal auch, wenn man denkt, wir müssen doch schon viel weiter sein. Aber ich danke dir, dass wir immer wieder voller Zuversicht dürfen, an dein Kreuz zu dir kommen, uns dir zuwenden und uns von dir verwandeln lassen. Herr, du tust das Wunder an uns. Du möchtest es tun, du hast es anliegen. Herr, du möchtest dein Reich in unserem Leben manifestieren. Danke vielmals dafür. Und ich bitte dich wirklich ganz fest auch für die Entmutigten unter uns. Die vielleicht aufgehend innerlich und sagen, bei mir geht es nicht. Herr, gib ihnen neue Hoffnung am heutigen Morgen. Herr, schenke ihnen neues Vertrauen, neue Zuversicht. Dass die Kraft, die dich von den Toten auferstohlen hat, dass die aus toten Bäumen neue Bäume machen kann. Und ich bitte dich für die Menschen unter uns, die dich gar noch nicht persönlich kennen, die die Zuwendung zu dir gar noch nie erlebt haben. Herr, schenke du, dass sie den Mut dürfen aufbringen. Die Einladung, deren Einladung, die du heute Morgen aussprichst, dürfen nachkommen. Und zu dir kommen. Herr, du möchtest in jedem von uns ein neues Leben schaffen. Ich danke dir von Herzen dafür. Amen.